Cyborgs, Rap und Digitales, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Und wir sind in einer kleinen Sonderserie für unseren Forschungsschwerpunkt oder von unserem Forschungsschwerpunkt Digital Religions. Da sind wir ja beide mit dabei. Mir gegenüber sitzt Ramazan Özgür. Ramazan ist Jurist. Und du hast ein Forschungsprojekt, das tatsächlich 16 Wörter im Titel hat. Ich wiederhole den Titel nicht, sondern dachte, wir steigen direkt damit ein, dass du mal erzählst, was machst du als Jurist in einem Forschungsprojekt zu Digital Religions? Was beschäftigt dich da?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin sehr geehrt, überhaupt hier sein zu dürfen. Und ich war schon von Anfang an eigentlich ein Fan von diesem Podcast.
Ah, danke.
Ich sagen, ja, ich finde wirklich, also Erleuchtung ist wirklich garantiert bei diesem Podcast. Also um ehrlich zu sein, all diese Wörter von diesem Titel habe ich auch nicht Erinnerung, aber ich habe den Kurztitel Recht zwischen Ermöglichung und Limitierung. Das ist
das
so, was im Kopf bleibt.
Genau. Ziemlich abstrakt an. Recht zwischen Ermöglichung und Limitierung.
Genau.
Limitierung heißt Beschränkung.
Beschränkung in diesem Sinne, ja. Also der Titel ist in diesem Sinne entstanden, vor allem, also ich bin Jurist zwar, aber ich habe meine Doktorarbeit im Kirchenrecht geschrieben. Das ist so das Recht von den Kirchen, die sie sich selbst gegeben haben. In der Schweiz oder in Zürich wird das an der juristischen Fakultät gelehrt und wir sind auch dort ansässig mit unserem Projekt. Und im Gespräch mit meinen theologischen Freunden und Freundinnen, aber auch von den Leuten aus der Praxis, erlebe ich immer wieder die Frage oder die Aussage, Recht oder das Kirchenrecht limitiert unsere Arbeit vor Ort.
Das heißt, Theologinnen und Theologen, du sprichst jetzt von christlichen Theologen.
Von christlichen, genau.
Die fühlen sich eingeschränkt durch das Recht.
Durch das Recht, genau. Das erlebt man zum Beispiel in der Seelsorge, aber auch im Gottesdienst. Ja, wieso erlaubt das jetzt das Kirchenrecht oder Schrägstrich das säkulare Recht nicht, dass wir irgendwie die Listen von unseren Patienten bekommen.
Also nochmal nachgefragt, die Kirchenleute fühlen sich eingeschränkt durch das Kirchenrecht.
Kirchenrecht, Schrägstrich auch das säkulare staatliche Recht.
Gut, aber das sind ja zwei verschiedene Sachen.
Die auch sehr, vor allem im digitalen Kontext, auch verbunden sind. Dazu kommen wir noch.
Okay, also ich höre dir zu und versuche nicht zu unterbrechen.
Also wir haben vier Dimensionen eigentlich in unserer Forschung. Also diese erste Dimension ist das Säkularrechtliche, sage ich mal dem ganz vorsichtig, was wir an der juristischen Fakultät eher als Recht bezeichnen würden. Das staatliche Recht, das säkulare Recht.
Also das betrifft zum Beispiel, wenn ich dir jetzt irgendwie dein Auto klaue, dann habe ich ein juristisches Problem, wenn du mich anzeigst.
Genau, das hat ja eine zivilrechtliche Dimension, eine strafrechtliche Dimension. Mhm. Das sind so eigentlich diese typisch rechtsdogmatische Fragen eigentlich. Und die Digitalisierung von Religionsgemeinschaft in meiner Forschungsarbeit, vor allem die Digitalisierung von Kirchen, die sind auch von säkularrechtlichen Fragen betroffen. Beispielsweise das Urheberrecht. Wenn man jetzt ins Internet ein Video postet mit Musik dran, dann kommen urheberrechtliche Fragen.
Das gilt vermutlich nicht nur für Kirchen, sondern auch für Moscheegemeinden und jüdische Gemeinden.
Ganz genau. Und da findet man dann auch eben also ein gemeinsames Problem, die auch so eine Art ökumenische, auch eine interreligiöse Zusammenarbeit fördern könnte. Ist nicht der Fall.
Aha.
Zwar, also vor allem die ökumenische Zusammenarbeit funktioniert ziemlich gut in diesem Bereich. Also im Bereich Urheberrecht, da sieht man, dass die katholischen und die evangelischen Kirchen viel zusammenarbeiten. Aber ich sehe auch viel Potenzial, also die multireligiöse Zusammenarbeit in diesem Bereich. Und diese, also man spricht ja vor allem im deutschen Kontext vom allgemeinen Recht in diesem Sinne, also das Säkularrecht, das für alle gilt, auch Religionsgemeinschaften.
Ja, aber inwiefern, vielleicht kannst du das ganz kurz erklären, inwiefern könnte jetzt eine Moscheegemeinde mit einer Kirchengemeinde da zusammenarbeiten beim Urheberrecht für Internetseiten?
Das Urheberrecht ist eine sehr komplexe Frage. Erstens, es braucht viel Wissen darüber, was ist überhaupt ein urheberrechtlich geschütztes Werk und wie geht man damit überhaupt um? Wenn man jetzt einen Anwalt in Moschee-Vorstand hat, dann weiß man, okay, was jetzt erlaubt ist und was nicht. Und das ist nicht immer der Fall. Und ich habe schon mal erlebt, dass eine Moscheegemeinde von einem Merkblatt von der katholischen Kirche über, da ging es um dieses, während der Pandemie gab es ja diese Jerusalemer Dance Challenge, wo man ja so diesem Song dann getanzt hat. Und sehr viele Kirchen haben ja da auch mitgemacht, auch auf YouTube gepostet.
Also wie der Kirchenvorstand selber getanzt
genau,
hat, dieses
genau.
Lied.
Ja.
Aber, und das hat man in Moscheegemeinden auch gemacht?
Ja, die hatten auch so diese Idee, okay, ich habe von einer Jugendgruppe erfahren, die wollten das dann auch veröffentlichen. Aber weil die Kirchen eben Probleme damit hatten, weil es kamen auf einmal urheberrechtliche Fragen.
Das war das Lied und die Musik. Ach,
ja. Und da hat man im Internet eben dieses Merkblatt von der katholischen Kirche gefunden, von der RKZ. Mhm. Okay, lieber machen wir jetzt das nicht, weil wir auch in diesem Sinne eine religiöse Einrichtung sind. Also ich sehe ein Potenzial.
Sich gegenseitig da
genau,
zu unterstützen.
Oder, also nicht nur vielleicht auch halt eine Unterstützung von der Kirchen, gegenüber halt eben Minderheitsreligionsgemeinden, die sich das halt nicht so leisten können. Genau, in diesem Sinne.
Also das ist ein Strang.
Das ist, genau. Und dann gibt es noch dieses Datenschutzrecht, das große Thema unserer Zeit, vor allem seit dem GDPR 2018. Das ist ja diese DSGVO.
Ja, das hilft mir jetzt wahnsinnig,
okay,
diese Abkürzung.
Sorry. Das ist diese Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union.
Ja.
Genau. Das große Thema 2018, auf einmal alle Webseiten mussten ja dieses Impressum, Datenschutzerklärung und so weiter, mussten dann ja angepasst werden. Es hat sich ja auch sehr vieles vor Ort verändert. Also man sprach ja mittlerweile nur noch über das Datenschutzrecht. Ist das datenschutzrechtlich erlaubt oder nicht? In der Schweiz kam das jetzt erst vor einigen Jahren an, also das neue Datenschutzgesetz, weil die Schweiz nicht Teil der EU ist. Aber das hat auch vieles bewirkt. Also, und da nimmt man jetzt in bestimmten Bereichen in den Religionsgemeinschaften als limitierend wahr.
Sag mal ein Beispiel.
Ein Beispiel, die Seelsorge. Was in einem seelsorgerischen Gespräch entstehen religiöse Daten. Schon zu wissen, dass jemand zu einem Seelsorgenden geht, diese Information an sich ist ein datenschutzrechtlich geschütztes Datum in diesem Sinne.
Ja, ich würde mal sagen, zum Glück.
Zum Glück, genau. Weil das eine, man spricht da in diesem Sinne von religiösen Personendaten und die sind in der DSGV, in diesem Gesetz, im Datenschutzgesetz auch besonders geschützt. Das bedeutet, grundsätzlich darf man solche Daten gar nicht verarbeiten. Man darf das nicht aufschreiben, man darf das nicht irgendwie, wenn man sogar eine Mail schreibt zum Beispiel, das darf dort nicht irgendwie erkennbar werden. Die Daten müssen anonym sein, man darf darüber nicht sprechen. Das ist dieses Grundsätzliche. Man braucht eine besondere Einwilligung oder ein Gesetz oder etwas anderes, also einen Notstand oder einen Notfall in diesem Sinne.
Und das Ganze, also nicht nur über den Inhalt des Gesprächs,
sondern über das Formelle.
Sondern allein schon die Tatsache, dass ich jetzt zum Beispiel zu einem Imam gehe, weil ich Sorgen habe, die mit ihm teilen möchte, das ist meine Privatsache, die so weit geht, dass der Imam jetzt nicht zu seiner Frau sagen darf, hör mal zu, Dorothea war da gerade bei mir oder so.
Genau, weil die Idee dahinter ist eben, dass bestimmte Daten oder bestimmte Kategorien von Daten die Menschen auch vulnerabel machen.
Ja.
Also religiöse, gewerkschaftsbezogene Daten, politische, die Weltanschauung, gesundheitsbezogene Daten und so weiter.
Aber da sollten die Kirchen und die Religionsgemeinschaften doch dankbar sein, dass es diesen Schutz gibt.
Genau, also primär ist eigentlich, dadurch entsteht ja eine gewisse Vertrauensarchitektur.
Ja.
Also aus meiner Sicht ist eigentlich das Datenschutzrecht etwas, das ermöglicht, im Wissen, dass eine Kirche, eine Moschee, eine Synagoge, wenn ich in Kontakt mit einer religiösen Einrichtung bin, dann gehe ich davon aus, dass meine Daten da geschützt sind.
Das ist ja auch genau der Grund, warum Kirchen und Moscheegemeinden zum Teil etwas leisten können, was staatliche Institutionen nicht leisten können. Und deshalb braucht es, also zumindest aus meiner Perspektive, eben für viele Menschen in besonders ungeschützten Situationen, Religionsgemeinschaften, die das ermöglichen, also die solche Schutzräume ermöglichen.
Genau, genau. Und das Datenschutzrecht schafft eine gewisse Vertrauensarchitektur, wie ich das genannt habe, dass eben die Leute wissen, okay, meine Daten sind hier geschützt.
Ja.
Und oder die Kirchen oder die anderen Religionsgemeinschaften, die kümmern sich darum, dass jetzt der Staat oder andere Dritte sich da nicht irgendwie meine Daten finden. Mhm. Also das ist auch ganz wichtig. Eben das, was man als limitierend wahrnimmt, ist eigentlich etwas, was ermöglicht in diesem Sinne. Mhm. Und viele Kirchen anerkennen das auch, aber für Menschen vor Ort, die ja vielleicht sich für Menschen in Not einsetzen und vieles ja viel schneller geschehen muss und dann ist man in einem Gespräch, also unter vier Augen, da kommt es öfters vor, dass man dann sagt, ja, aber eben, wieso darf ich mir jetzt keine Notizen machen? Wieso darf ich jetzt nicht auf iPad irgendwie da eine Liste davon machen, die Nummer noch draufschreiben, damit ich die wieder kontaktieren kann und so weiter? Dann entstehen halt viele Fragen.
Das stelle ich mir andererseits dann auch wieder tatsächlich hemmend vor. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin in Not, weil ich schwer erkrankt bin, ich möchte es mit jemandem teilen, möchte aber nicht, dass irgendjemand anderes von meiner Erkrankung weiß, dann möchte vielleicht der Imam oder die Pfarrerin gerne sich Notizen machen, weil sie beim nächsten Gespräch nachfragen möchte. Und, hier, und das darf sie nicht.
Und das ist ja, da kann man ja einwilligen.
Aha, okay.
Da kommt ja diese Einwilligungsfrage. Ja. Transparenz halber müsste dann diese Pfarrperson oder der Seelsorger, die Seelsorgende, die müsste dann angeben, hey, ich habe jetzt diese Daten da aufgeschrieben, ich brauche jetzt für diesen Zweck und werde das danach dann löschen, in diesem Sinne. Und das ist ja ganz wichtig. Also das schafft ja diese eben Interaktion. Mhm. So entsteht auch eine gewisse Erwartungssicherheit. Mhm. Also jemand, der betroffen ist, kann davon ausgehen, meine Daten werden dann nach diesem Gespräch gelöscht.
Außer ich willige ein.
Außer ich willige ein, genau.
Ja, also wo ist das Problem?
Wo ist das Problem? Es gibt aber eine gewisse Tendenz aktuell. Ich nenne das in dubio pro Datenschutz.
Also im Zweifel für den Datenschutz.
Für den Datenschutz, genau. Es herrscht so eine Stimmung, dass halt das Datenschutzrecht, auch wenn das jetzt juristisch nicht vertretbar ist, dass man schnell mal diese Datenschutzkarte ausspielt und sagt, das geht jetzt nicht. Und da habe ich auch so ein bisschen so diese Vermutung oder diese Frage, die ich mir immer wieder stelle, geht es hier vielleicht um eine auch eine grundsätzliche Frage wie die Relevanz von Kirchen und Religionsgemeinschaften in den Köpfen. Mhm. Ob da wirklich etwas anderes dahinter steckt, das ist so etwas, das mich auch sehr bewegt. Ich habe noch keine Forschung darüber jetzt gemacht, aber das wäre sehr spannend auch zu erforschen aus meiner Sicht, weil dahinter kann ja auch so etwas wie eine Religionspolitik stecken. Also, dass das Datenschutzrecht so eine Religionspolitik
wäre. Aber wenn du sagst, da könnte man drüber forschen, worüber forschst du denn aktuell?
Bei mir geht es darum, dass ich vor allem rechtsdogmatische diese Normen eigentlich aufgreife. Was sagt das Recht dazu? Wie hat sich das entwickelt im Laufe der Zeit? Eine kirchenrechtshistorische Perspektive noch dazu. Und wie sich das jetzt entwickelt. Aber einige rechtstheoretische Fragen greife ich auch auf.
Du, ich hänge immer noch so ein bisschen was du vorher gesagt hast mit dem Datenschutz, weil das ist ja etwas, womit man wirklich tatsächlich immer, wenn man irgendeine Internetseite öffnen will, muss man erstmal irgendwelche Cookies akzeptieren oder auch ablehnen, womit man täglich konfrontiert ist. Wo spielt das denn für die Religionsgemeinschaften noch eine Rolle?
Also die primäre Frage ist für die Kirchen eigentlich, ob sie eine eigene Datenschutzgesetzgebung haben dürfen. Ein kirchliches Datenschutzgesetz.
Das gibt's noch nicht.
Das gibt's in Deutschland.
Ja, aber wir sind in der Schweiz.
Genau.
Warum gibt's das nicht in der Schweiz?
Erstens, in Deutschland haben sich schon die Kirchen in den 90er Jahren ihre eigenen Datenschutzgesetze geschaffen, weil sie halt, also in Deutschland sind die Kirchen ja auch wirklich was die größten Arbeitgeber sind sogar.
Wobei das ja eigentlich merkwürdig ist, finde ich, so als Laien, dass so eine Institution wie eine Kirche die Möglichkeit hat, so ja quasi ein Recht im Recht zu haben.
Genau. Und wer ermöglicht das jetzt aktuell? Das ist die Europäische Union. Artikel 91 ESGVO, also dieses Datenschutzgesetz von der Europäischen Union, Artikel 91, besagt, die Kirchen dürfen, oder die Kirchen und andere Religionsgemeinschaften dürfen ihre eigenen Datenschutzgesetze haben. Die müssen aber in Einklang mit der EU-Richtlinien sein.
Okay, das ist ja noch beruhigend.
Ist beruhigend. Es ist nicht ein Datenschutzgesetz, das die Kirchen freistellt, sozusagen, wie sie das alles regulieren möchten. Das sind schon gewisse
Standards. Sie können es auf ihre spezifischen Bedürfnisse.
Genau, Standards.
Wie ist das denn dann für die jüdischen Gemeinden und die muslimischen Gemeinden?
Die könnten das auch in Deutschland, aber in der Schweiz nicht. Das Ding ist halt, in der Schweiz ist die Lage viel komplizierter. Wieso? Es gibt auf der Bundesebene ein Datenschutzgesetz, das Bundesdatenschutzgesetz, wie wir das nennen. Und das gilt für Private, also für Vereine, Stiftungen und so weiter, und für den Bund. Und alle Kantone haben dann ihre eigenen Datenschutzgesetze. Und die gelten dann für kantonale Organe. Jetzt stellen wir uns vor, die Landeskirchen in der Schweiz, die sind kantonal organisiert, öffentlich-rechtlich anerkannt von den Kantonen.
Je nachdem, ist etwas unterschiedlich.
Je nachdem, also jetzt Genf und Neuschwanstein-Neuenburg gilt das nicht, aber die anderen Kantone kennen ja diese Anerkennung von öffentlich-rechtlichen Körperschaften. Und die haben dann, die sind dann an kantonale Datenschutzgesetze gebunden. Aber bei diesen muslimischen und jüdischen Vereinen, also Organisationen, die als private Organisation, als Verein organisiert sind, bei denen gilt dann halt das Bundesdatenschutzgesetz. Und für die Aufsicht ist der Bund zuständig und bei den Kirchen ist das dann der Kanton, die kantonale Aufsicht. Und da ist der Kanton eigentlich viel näher an den Kirchen. Beim Bund ist das halt, also da muss man sich vorstellen, also diese Breite von Themen und auch das Territorium ist auch sehr groß und da wahrscheinlich ist der Zugang viel schwieriger in diesem Sinne. Und bei den Kirchen, bei den öffentlich-rechtlich anerkannten Kirchen ist man dann schnell beim Bund und man ist ja auch wie eine politische Gemeinde in der Schweiz, wenn man öffentlich-rechtlich anerkannt
organisiert,
wird. Organisiert in diesem Sinn und auch juristisch so betrachtet.
Ja.
Genau.
Was ist denn für dich das Spannendste an deiner Forschung?
Wir haben so diese vier Dimensionen, habe ich ja am Anfang gesagt. Diese säkularrechtliche, kirchenrechtliche oder religiösrechtliche, also das Recht von den Religionsgemeinschaften selbst. Und die dritte Dimension ist ja diese rechtstheoretische. Und die vierte Dimension, die ist aus meiner Sicht auch sehr spannend, wie die Kirchen und andere Religionsgemeinschaften sich in den Gesetzgebungsprozess im Kontext der Digitalisierung sich einbringen. Also jetzt ein neues Gesetz, zum Beispiel jetzt AI Act. Das ist ja vor 2 Jahren wurde das Gesetz ja auf der EU-Ebene durchgesetzt. Und da frage ich mich, also was machen die Kirchen?
Kannst du 2 Sätze dazu sagen, was ist das für ein Gesetz?
Da geht es darum, beispielsweise also die künstliche Intelligenz sozusagen zu regulieren. Beispielsweise, also es gibt ja sehr viele künstliche Intelligenzplattformen, wo auch Daten verarbeitet werden oder wo auch so, die auch biased sind zum Beispiel.
Also biased heißt in dem Fall?
Ja, zum Beispiel halt, dass diese Plattformen und die künstliche Intelligenz die Vorurteile, die auch sonst in der Gesellschaft herrschen, dass sie da auch reproduziert. Also zum Beispiel nicht in Bezug auf die Genderfrage, in Bezug auf die Migrationsfrage und so weiter oder Alter, also diese Diskriminierungsformen. Und dass die KI auch halt diskriminiert in diesem Sinne.
Dazu hatten wir mal einen Podcast mit Maike Silas-Schöttner, dass eben AI bestimmte Dinge reproduziert, die möglicherweise auch ein gesellschaftliches Problem darstellen. Zum Beispiel rassistische Erzählungen oder bestimmte Stereotypen, weil die AI ausreichend oft damit gefüttert wurde, tut sie das dann auch wiedergeben.
Genau.
Das meinst du jetzt mit Bias.
Genau. Und es ist eine Reproduktion, das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist nicht irgendwie, dass die KI irgendwie
kreiert das nicht.
Die ist halt in der Gesellschaft auch so vorhanden. Und es gibt halt einige KI-Plattformen, die auch, man spricht hier von High-Risk-Plattformen, zum Beispiel jetzt in einem Bewerbungsprozess. Es gibt ja diese Instrumente von Pre-Selection, dass man, dass bevor überhaupt ein Mensch einen Bewerbungsbrief bekommt, dass die KI das dann auch wegselektiert. Und dann kann es mal vorkommen, dass man die Frauen wegselektiert, Menschen, die einen Migrationshintergrund haben und so weiter.
Frauen, die Kopftücher tragen.
Genau, wenn man die Bilder dann anschaut oder die Hautfarbe, das kann dann alles eine wichtige Rolle spielen. Und der AI Act, also dieses Gesetz von der EU, soll da eine gewisse, das soll das regulieren in diesem Sinne. Man hat das ja primär auf einer ethischen Ebene diskutiert, lange. ist das ethisch vertretbar und so weiter, diese ethischen Standards. Aber mit dem AI Act hat sich jetzt das eine, hat sich da eine rechtsdogmatische, haben sich da rechtsdogmatische Prinzipien durchgesetzt, mhm, in diesem Sinne. Und das ist schon eine wichtige, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und die Frage ist eben auf der EU-Ebene, man muss sich mal vorstellen, wie groß die EU ist mit all diesen Ländern, Zivilgesellschaften, all die anderen Organisationen, die auch versuchen, da Einfluss zu üben. Insbesondere die Kirchen sind auch sehr aktiv in diesem Gesetzgebungsprozess gewesen. Die EKD beispielsweise, die Evangelische Kirche in Deutschland, hat ein Büro in Brüssel. Die haben dann wirklich also in diesem Prozess sich eingebracht mit Statements. Vor allem die Menschenwürde ist im Zentrum, mhm, in ihrer Argumente. Bei den katholischen Kirchen sieht man das auch, dass die Bischofskonferenz von den EU-Ländern sich da auch wie eine Entität auftreten und da versuchen, auch sich einzubringen.
Und das konkrete Beispiel wäre dann zum Beispiel, dass die Kirchen sich eingebracht haben, diesen zu argumentieren für diesen Schutz,
genau,
im Hinblick auf AI vor Diskriminierung.
Genau. Und da kommen halt diese theologischen Argumente auch, ja, ins Spiel. Also nicht nur, dass man aus einer menschenrechtlichen Perspektive, ist klar, die argumentieren auch mit Menschenrecht und Menschenwürde, aber vielmehr aus einer theologischen Betrachtung. Und das finde ich auch ganz spannend, wie sie sich einbringen. Und da sieht man auch eben, dass die Kirchen in diesem Sinne auch ihre Arbeit auf der EU-Ebene auch intensivieren, weil eben diese Digitalisierungs-, mhm, oder der digitale, das digitale Umfeld wird insbesondere auch von inter- und supranationalen Organisationen reguliert, in erster Linie, weil es nicht ausreicht, mit nationalen Gesetzen jetzt da das Datenschutzrecht, ja, das, mittlerweile sogar das Urheberrecht kann man nicht mehr nur national regeln.
Also ja, das leuchtet mir auch als Laie, genau, natürlich total, genau, ein. Ja.
Und da sieht man halt dieses Selbstverständnis von eben früher eher national unterwegs, dass man halt stärker sich, ja, auch auf der EU-Ebene einbringt. Und das, ja, fasziniert mich schon, also welche Argumente da kommen. Manchmal, was mich so auch überrascht ist, dass von den Kirchen dann weniger theologische Argumente kommen, sondern eher so säkulare, eine säkulare Sprache gewählt wird.
Sag mal ein Beispiel.
Dass man dann halt mehr auf die Meinungsäußerungsfreiheit spielt, mhm, zum Beispiel bei diesem Digital Services Act. Da ging es darum, so Plattformen wie Facebook, Twitter und so weiter, mhm, zu regulieren und Hate Speech und so weiter, mhm, anzusprechen oder zu bestrafen. Und bei einem Statement habe ich dann gelesen, ist das viel mehr um Demokratie und Menschenrechte und so weiter gegangen, ohne dass da irgendwie eine Bibelstelle kommt, ohne dass da irgendwie Gott, Jesus oder etwas Religiöses vorkommt. Und da sieht man schon, also dass da halt auf dieser Ebene dann langsam auch säkulare Sprache auch sich durchsetzt. Ja, wahrscheinlich, weil man halt zugänglich sein möchte.
Ja, ich denke, das ist weise, denn man kann, genau, schlecht mit der Bibel,
genau,
rechtlich argumentieren im Kontext der, genau, EU, die eine säkulare Veranstaltung,
genau,
ist.
Genau.
Man kann aber natürlich mit säkularen Argumenten kommen, die dem eigenen religiösen, genau, Selbstverständnis und dem eigenen Verständnis der biblischen Ethik entsprechen.
Genau.
Also das finde ich jetzt sehr nachvollziehbar.
Und dann wird es noch spannender, wenn man ein bisschen in die Tiefe geht. Ich habe mich auch gefragt, ja, wann hat das überhaupt damit also, mhm, wann haben die Kirchen angefangen, überhaupt sich auf der EU-Ebene sich zu engagieren? Das war, glaube ich, noch zur Zeit von Merkel in Deutschland, wo man eben diese EU-Datenschutzverordnung durchsetzen wollte. Da ging es dann auch darum, dass der Staat die Mitgliederdaten auch von den Kirchen nicht mehr teilt. Also wenn jetzt zum Beispiel
die städtischen,
die städtischen, genau, mhm, die städtischen oder die staatlichen, genau.
Also wenn jemand umzieht.
Wenn jemand umzieht, genau. Das hätte dazu geführt, dass die Rolle von den Kirchen oder diese Zusammenarbeit von zwischen Staat und Kirchen nicht mehr funktioniert hätte. Und da müssen halt die Kirchen und die anderen Religionsgemeinschaften sich stärker einbringen, um diese Privilegien, ja, zu wahren in diesem Sinne. Und das sieht man zum Beispiel im Urheberrecht.
Mhm.
Das Urheberrecht in Deutschland sieht vor, dass die Kirchen eine gewisse privilegierte Rolle haben, zum Beispiel bei den Veröffentlichungen, dass sie weniger bezahlen und dass halt der Prozess von diesen urheberrechtlichen Fragen viel schneller verläuft, ja, weil halt die Kirchen als gemeinnützige, genau, Körperschaft betrachtet werden. Und da sieht man dann, wie die Kirchen da schnell aktiv werden, um diese Privilegien auch zu schützen. Also es ist so diese zwei Ebenen. Einerseits der Einsatz für die Menschenrechte und auf der anderen Seite, um die eigenen Privilegien in diesem Sinne zu schützen.
Privilegien hört sich immer so kritisch an. Die Kirchen würden wahrscheinlich sagen, sie schützen damit ihre Rolle, Arbeitsmöglichkeiten.
Genau.
Du, bevor wir zum Schluss kommen, noch eine, ja, vielleicht, weiß gar nicht, ob es so eine andere Frage ist. Du bist Jurist, du bist einer der wenigen Juristen, die sich für Kirchenrecht interessieren und sich auskennen. Gleichzeitig hast du auch einen Blick, und das ist, glaube ich, dann das noch größere Alleinstellungsmerkmal von dir als Wissenschaftler, eben auch auf jüdische Gemeinden und auf muslimische Gemeinden. Jetzt gibt es ja, gut, das Kirchenrecht in der katholischen Kirche, aber es gibt sowohl in den jüdischen Traditionen als auch in den islamischen Traditionen ja eigentlich viel stärker ein Bewusstsein für religiöses Recht als in vielen christlichen Traditionen. Also es gibt ein jüdisches Recht und es gibt ein islamisches Recht. Also die Scharia, da bestehen viele.
Ja, ja, genau.
Eben, du schüttelst schon den Kopf, wir werden beide schon leicht nervös. Gibt es, glaube ich, unglaublich viele Vorurteile. Hast du dich damit auch mal auseinandergesetzt?
Ich bin eher auf einer Ebene der Organisationsfrage mit meinen rechtlichen Fragen, weil bei Scharia geht es ja auch um privatrechtliche Fragen, also wie die Gesellschaft sein soll, wie die Beziehung zwischen Gläubigen und so weiter. Aber beim Kirchenrecht, wie ich das jetzt vor allem aufgreife, geht es eher um die Organisationsfrage, die Governance, die Strukturfragen, wie entstehen die Strukturen. Und bei den muslimischen und jüdischen Gemeinschaften, wenn man vom Gesetz spricht, dann hat man eher so diese Praxisebene, die Kasualien und so weiter, das Gebet, was ist halal, was ist haram, was ist koscher und so weiter. Das sind da
also auf dieser Ebene, was erlaubt und was nicht,
genau. Da bin ich weniger eigentlich.
Aber das ist ja spannend. Das heißt, ein ganz grundsätzlicher Unterschied ist, dass bei diesen christlichen Rechtsformen es eigentlich um die Art, wie wird Hierarchie oder wie wird Gemeinde rechtlich organisiert, geht.
Genau.
Und es würde beim jüdischen und bei muslimischen, islamischen Recht geht es eher darum, wie ist die Praxis des, wie kann die Praxis des Einzelnen sich so gestalten, dass sie eben innerhalb eines religiösen Rechtes als richtig oder falsch beurteilt werden kann.
Und ich denke, vieles ist auch migrationsbedingt, was wir jetzt in der Schweiz wahrnehmen. Und zweitens, die Organisationsfrage in der Schweiz sind halt, also jetzt bei den Moscheen weiß ich das auch, dass sie halt privatrechtliche Organisationen sind, die einen religiösen Teil haben, aber gleichzeitig geht es eigentlich viel mehr um diese um soziale Fragen. Man möchte eigentlich in einer bestimmten Sprache zusammenkommen und sich halt austauschen. Es geht viel mehr um das Soziale. Und die organisationsrechtliche Fragen sind da nicht primär vorhanden, weil die organisieren sich halt nach dem schweizerischen Privatrecht.
Ja.
Aber das kommt, glaube ich, auch, weil es entstehen jetzt ja neue Organisationen, Gemeinschaften, also Verbände und so weiter. Und jetzt langsam merke ich, dass in der muslimischen Organisation, bei den jüdischen ist das ja schon länger der Fall, es gibt einen Dachverband und dann gibt es halt diese kantonalen Organisationen, die Synagogen und Gemeinden und so weiter. Und bei den muslimischen, da kommen jetzt immer wieder neue Fragen, welche Strukturen brauchen wir?
Ja.
Wie kann sich das demokratisch organisieren? Und die Frage ist eben, inwiefern wird da ein neues eine religiös-rechtliche Dimension entstehen? Was wird die Rolle von Imamen sein in dieser Organisation und so weiter? Das sind dann die Fragen, die man sich noch stellen wird oder sich schon bereits stellt.
Das sind dann künftige Forschungsprojekte.
Ja, genau.
Wobei du im Augenblick ja wirklich spezialisiert bist auf Digitalisierung. Und das passt ja eben auch zu diesem Forschungsschwerpunkt, zu dem wir beide gehören, Digital Religions, der uns beschäftigt, noch die nächsten Jahre. Andi, bevor wir ganz und gar aufhören, hast du noch eine Nachfrage?
Ja, also ich habe mich tatsächlich beim Datenschutz und auch wir haben ja immer wieder zu kämpfen mit, wo dürfen wir Dinge speichern und ist es jetzt ein amerikanischer Server? Also ich sehe da viele Schwierigkeiten wahrscheinlich in der Praxis und mich würde es doch nochmal interessieren, was ermöglicht denn?
Also die Ermöglichung, also ich meine eigentlich mit der Ermöglichung die soziale Interaktion erstens. Ich möchte eigentlich die soziale Interaktion, die ermöglicht wird. Vielleicht einen Schritt zurück. Wie ist das Datenschutzrecht entstanden? ist in Deutschland entstanden, im Bundesland Hessen. Da ging es darum, dass man die Patientendaten, also es ging um gesundheitsbezogene Daten, die wollte man in einer zentralen, auf einer zentralen Datenbank speichern. Und die Leute haben dagegen demonstriert und da waren wirklich ganz eine große Gruppe von Menschen, die sind dann auf die Straße gegangen und meinten, hey, das sind ja, ist ja wie bei George Orwell 1984, dass der Staat auf einmal auf diese Daten Zugriff hat und eben diese EDV-Möglichkeiten damals, also diese elektronische Datenverarbeitung, sind ja enorm. Was macht das überhaupt? Das schafft ja eine neue Machtasymmetrie in diesem Sinne. Und dann wurde auch in diesem Bundesland Hessen das erste Datenschutzgesetz auch in Kraft getreten. Die Idee war auch eigentlich, hey, diese Beziehung zwischen Individuum und Staat, diese Machtasymmetrie zu regulieren, damit die Menschen in Ruhe auch wissen, hey, meine Daten werden da und da verarbeitet und da nicht. Also da schafft eigentlich so eine gewisse Erwartungssicherheit. Was geschieht mit meinen Daten? Und vor allem in den 80er Jahren hat sich dann die Idee von der informationellen Selbstbestimmung entwickelt, wo es darum geht, diese Computer, die können ja viele Daten von uns sammeln und daraus entsteht dann auch so dieses Profiling, also die können dann auch vorhersehen, was wir dann machen werden und so weiter mit all diesen Daten, wir sind ja sehr vulnerabel. Und da hat sich eben diese Idee von, es geht nicht mehr um den Schutz der Privatsphäre, sondern dass der Mensch in seiner Würde auch geschützt wird. Die informationelle Selbstbestimmung, dabei geht es, dass der Mensch seine Subjektivität auch schützt, dass er nicht zu einem Objekt wird vom Staat, von den Verarbeitern in diesem Sinne. Deswegen ist auch diese informationelle Selbstbestimmung rechtsdogmatisch an die Menschenwürde geknüpft. Also nicht zum Objekt von einer großen Entität zu werden. Und heutzutage gibt es auch ein gewisses Bewusstsein für das Datenschutzrecht. Hey, ich möchte, dass meine Daten nicht in die Hände von Mächtigen geraten. Ich möchte nicht wissen, wo meine Daten verarbeitet werden. Und da ist eine gewisse Erwartung vorhanden. Und das Datenschutzrecht schafft auch eben eine gewisse Vertrauensarchitektur. Und im Gespräch mit den Kirchen kann ich davon ausgehen, dass das auch eingehalten wird. Das kann man vor allem jetzt bei dieser digitalen Seelsorge sehen. In Deutschland die Telefonseelsorge, in der Schweiz, man spricht mittlerweile weniger von der Seelsorge, aber die dargebotene Hand, wo man ja telefoniert oder chattet und so weiter, oder die Internetseelsorge in der Schweiz. Wenn ich dort mit jemandem auch mich austausche, dann gehe ich davon aus, diese Daten werden irgendwann mal gelöscht oder sie werden nicht verarbeitet und so weiter. Und dann kann ich auch in die Interaktion mit den kirchlichen Akteuren oder mit den Seelsorgen eintreten. Also das schafft mir eine gewisse Sicherheit, dass ich da auch ein vertieftes Gespräch auch auf einer digitalen Plattform führen kann.
Also im Ermöglichen im Sinne von, ich würde da gar nicht anrufen, wenn ich nicht wüsste, dass dann das auch vertraulich behandelt wird. Insofern ermöglichen.
Ja, und eben das Datenschutzgesetz, dahinter steckt halt wirklich das Volk, ein Volkswille. Weil man ging auf die Straße, man weiß, okay, diese Selbstbestimmung ist für uns wichtig. In diesem Sinne ermöglicht auch eben das Datenschutzrecht diese Vertrauen in die Kirchen.
Vielen Dank.
Danke.
Das ist doch ein großartiges Ende. Vertrauen ist ein spannendes und wichtiges Thema. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich bin nicht nur dir dankbar, ich bin auch dem UFSP dankbar, dass wir diese Serie Digital Religions machen können. Wir beide arbeiten da ja zusammen und wir sind jetzt hier am Ende unseres Podcasts für heute jedenfalls mal angekommen. Das war ein Podcast des UFSP Digital Religions und der Universität Zürich. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, auch jenseits dieser Serie. Und ihr könnt uns auch sehr gerne auf Instagram folgen, erleuchtung_garantiert. Redaktion und Technik kommen von Andi Gredig, den ihr eben gehört habt zum Abschluss, und der Podcast-Schmiede.